Bis zu einer halben Million Anhänger und Anhängerinnen soll der Buddhismus seit Anfang der 90er allein im deutschsprachigen Raum gefunden haben, vor allem in ihrer tibetischen Variante, scheint die Lehre des Buddha sehr dem aktuellen Zeitgeist zu entsprechen. Die Zahl der Sympathisanten für den sogenannten Vajrayana-Buddhismus, dem der Dalai Lama als Großlama vorsitzt, im Grunde sitzt er nur einer Sekte innerhalb dieses Vajrayana vor, der sogenannten Gelbmützensekte Gelugpa. Aber für unser Verständnis reicht es aus zu sagen, er ist Oberhaupt dieses tibetischen Buddhismus. Die Zahl der Anhängerschaft dieses Dalai Lama geht in die Millionen, allein im deutschsprachigen Raum. Wesentlicher Grund hierfür ist die Dauerpräsenz seiner Heiligkeit. Wenn immer ich jetzt in den folgenden 2 Stunden seine Heiligkeit sage, müssen es immer die Anführungszeichen sich dazu denken. Wesentlicher Grund ist die Dauerpräsenz des Dalai Lama, seiner Heiligkeit, in den Medien der Yellow Press und der Boulevardzeitungen, über die das Interesse an östlicher Spiritualität bzw. das, was man dafür hält, bedient und ständig erweitert wird. Vor allem innerhalb der Esoterik- und Psychokult-Szene gilt tibetischer Buddhismus bzw. das, was man dafür hält, als übergeordnete spirituelle Leitlinie. Ernsthafte Auseinandersetzung, womit auch immer, gibt es allerdings in dieser Szene nicht. Eine oberflächliche Kenntnis von ein paar Begriffen, ein paar Meditationsbegriffen, ein paar buddhistischen Begriffen, reicht vollkommen aus, um sich zugehörig zu fühlen, vor allem das Gefühl für die Sache, das Bauchgefühl, ist für viele entscheidend. Dalai Lama ist so sympathisch, also verstehe ich mich als sein Anhänger und Fan. Vielfach versteht man sich dann schon als Anhänger des tibetischen Buddhismus und insofern nicht nur spirituell, sondern vor allem auch und insbesondere menschenrechtlich engagiert, wenn man einen Free-Tibet-Aufkleber auf dem Kofferraumdeckel spazieren fährt oder noch impertinenter eine riesengroße fast Betttuch in der Größe eines Betttuches eine Tibet-Fahne aus dem Balkon oder aus dem Schlafzimmerfenster hängt. Diese Free-Tibet-Aufkleber auf dem Kofferraumdeckel oder auch Free-Tibet-T-Shirts oder Free-Tibet-Fahnen etc., die kosten nichts, ändern nichts und geben doch das erhebende und erhabene Gefühl, zu den Gutmenschen zu gehören, zu denen, die auf der richtigen Seite stehen, zu den Jedi-Rittern sozusagen dieses Universums im Kampf gegen das Böse. Und das Böse heißt hier im Westen seit eh und je alles, was aus China kommt. Für viele steht und fällt die Begeisterung für den tibetischen Buddhismus mit der Figur des Dalai Lama das weltweit hohe und höchste Ansehen, das seine Heiligkeit quer durch sämtliche politischen und weltanschaulichen Lager genießt, ist trotz aller Kritik, die seit geraumer Zeit gegen ihn vorgebracht wird, insbesondere die Kritik an seinen eklatant frauenfeindlichen und homosexuellen feindlichen Positionen, vollkommen ungebrochen. Nach wie vor gilt er als Symbolfigur für Friedfertigkeit und Güte und in höchstem Weistum ruhende Gelassenheit. Seine Verlautbarungen, auch wenn sie noch so banal und trivial daherkommen, gelten als Ausdruck höchster Erkenntnis. Derlei verklärende Sicht auf den Dalai Lama, ebenso wie auf die Geschichte des alten Tibet, das dieser repräsentiert, basiert im Wesentlichen auf eklatanter Unkenntnis der tatsächlichen Gegebenheiten. Das Bild des alten Tibet, also vor 1950, vor dem Einmarsch der Chinesen, wie es über unzählige Bücher und Publikationen hier im Westen verbreitet wird, zeigt das eines Paradieses auf Erden, des mythischen oder mystischen Shangri-La oder auch Shambhala, das den Menschen ein glückliches und zufriedenes Leben im Einklang mit sich selbst, mit der Natur und mit den Göttern erlaubt habe. Laut Dalai Lama sei es dem fortwährenden Einfluss des Buddhismus zuzuschreiben gewesen, dass sich in Tibet eine Gesellschaft des Friedens und der Harmonie entwickelt habe, wie er sagt, mit der Besetzung Tibets durch die Chinesen ab 1950 sei dieses Paradies unwiederbringlich zerstört worden. Die moderne Geschichtsschreibung und keineswegs nur die chinesische weiß indes längst, dass das alte Tibet keineswegs das Paradies, die paradiesische Gesellschaft war, bis zur Invasion durch die Volksbefreiungsarmee, die der Dalai Lama und seine Anhänger ständig beschwören. Für die große Masse der Menschen in Tibet war das alte Tibet tatsächlich jene Hölle auf Erden, von der Mao Zedong immer sprach und aus der das tibetische Volk zu befreien als Legitimation und als revolutionäre Verpflichtung angesehen wurde für den Einmarsch von 1950. Die bis dahin herrschende Mönchselite beutete Land und Menschen mit Hilfe eines weit verzweigten Netzes an Klostereinrichtungen und monastischen Zwingburgen gnadenlos aus. Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit, Polizei, Militär, es gab sogar Militär im Priesterstaat, lagen ebenso in den Händen der Mönche wie Bildungs- und Gesundheitswesen. Neben und zusammen mit dem allgegenwärtigen Klerus hatten zudem einige alte Aristokratenfamilien Macht und Einfluss bewahrt. Der relativ kleinen Blutsaugerschicht in den Klöstern und in den Palästen zusammen nicht mehr als 2,5 bis 3% der Gesamtbevölkerung stand die große Masse als leibeigene bzw. unfreie Bauern gegenüber, abzüglich der Nomaden, die sich eine relative Unabhängigkeit durch die Jahrhunderte erhalten hatten, 90% der Bevölkerung als unfreie Bauern, leibeigene oder Sklaven, vererbbare Sklaven wohlgemerkt. Die Steuerfrohen und Abgabenlasten, die diesen Menschen aufgebürdet wurden, drückten sie unter jede Möglichkeit menschenwürdige Existenz. Bitterste Armut durchherrschte den Alltag, Hungersnöte, Schuldknechtschaft und vererbbare Sklaverei, wie gesagt, waren Gang und Gäbe. Es gab außerhalb der Klöster keine einzige Schule, es gab keine einzige Gesundheitseinrichtung, kein Krankenhaus, kein Health Post, nichts. Die Säuglingssterblichkeit lag bis 1950 bei nahezu 50%. Das heißt, fast jeder zweite Säugling starb, bis er das Alter von einem Jahr erreicht hatte. Die mittlere Lebenserwartung Erwachsener lag bei unter 35 Jahren.